Herzlich willkommen in der HR Innovators Lounge, dem Podcast vom HR-Autopiloten, der neuen Art, deine HR-Prozesse smart zu automatisieren. Ich bin Marc Stratmann und wir sprechen hier über alles, was modernes HR heute bewegt. In jeder Folge begrüße ich spannende Gäste für 20 Minuten. Klartext, ehrlich, direkt und garantiert, ohne die Hand vor den Mund zu nehmen. Zeit für ein HR-Upgrade. Viel Spaß beim Hören.
Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge der HR Innovators Lounge. Mein heutiger Gast ist absoluter Stratege, der die Brücke schlägt zwischen harten Business-Fakten und dem oft unterschätzten Faktor Mensch. Blickt man auf seinen Werdegang, sieht man eine geballte Expertise in der absoluten Champions League der Beratung. Egal ob es PwC oder MHP ist, er hat gesehen, wie die ganz großen Player der Wirtschaft ticken und wo sie sich bei der Transformation oft selbst im Weg stehen. Und trotz dem Erfolg will er sich auf diesem Erfolg nicht ausruhen, sondern hat vor kurzem ein ganz neues Kapitel aufgeschlagen und ist jetzt unter die Unternehmer gegangen und hat HVR Partners gegründet. Sein absoluter Antrieb, eine radikale Version für das Personalmanagement für morgen. Und er ist dort angetreten, um HR aus der Verwaltungsecke zu holen und als echtes Operating System, wo wir auch gleich nochmal drüber sprechen, für den Unternehmenserfolg zu etablieren. Sein Credo lautet Human Value Reframed, weg vom Silo-Denken hin zu messbaren Verzahnungen mit der Wertschöpfungskette. Und ich freue mich auf das Gespräch heute über das Thema Mut zur Selbstständigkeit, die Macht von Daten im Personalwesen und natürlich auch die Frage, wie wir den Human Value heute völlig neu definieren müssen. Und in diesem Sinne, Armin, vielen Dank, dass du die Zeit heute für uns nimmst. Danke, dass du da bist. Und magst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal selber in ein, zwei Sätzen vorstellen?
So gerne. Zuerst bin ich ganz froh, dass wir das Ganze hier nicht per Film haben, sonst müsste ich die Röte jetzt hier verstecken. Danke für die lieben Worte. Du hast mich schon, übermäßig angekündigt. Also ja, Armin von der Vorstadt. Der eine oder andere kennt mich, der im HR unterwegs ist. Ich mache das seit fast 23 Jahren jetzt. Gestaltet, wie es sich für den Stuttgarter gehört, bei Daimler Chrysler, Station beim Fraunhofer Institut für Arbeit, Wirtschaft und Organisation. Um genau zu sein, das zweite Mal Unternehmer, bei Primedit war ich auch schon Mitunternehmer. Allerdings stand die Organisation schon ein klein bisschen länger, bevor wir von Mercer übernommen wurden. Und jetzt ja doch wieder den großen Schritt gewagt, weil ich tatsächlich auch unzufrieden bin. Ich brauchte auch Veränderung. Ich habe festgestellt, nach der wahnsinnig reichhaltigen und globalen Erfahrung, die ich da sammeln durfte, ich meine, ich bin in eine globale Rolle gerutscht, wurde ernannt zum Global Lead for Agile Transformation eine Woche, bevor es den Lockdown gab. Ja, da war ich global und dann aber eigentlich in meinem Arbeitszimmer gefangen. Ja, das war aber ein guter Start. Das habe ich zwar später ein bisschen ausfüllen können, also das hat sich dann Gott sei Dank ja auch doch wieder schneller aufgelöst, als wir alle dachten. Aber was geblieben ist, war die Frage, wie unterstütze ich denn meine Kunden wirklich gut? Und ich bin doch immer wieder in die gleichen Situationen reingelaufen, wo ich gemerkt habe, Mensch, HR und Wertschöpfungsorientierung, die zwei, das ist wie wenn man Magneten falsch voneinander hält. Da müssen wir auch was ändern, da muss man was drehen. Da wird zwar ganz vieles richtig gemacht, ja, aber es stößt sich irgendwie immer noch ab. Ja. Und so sind mein Co-Founder und ich, der Dominik, irgendwann auf diesen Human Value Reframed Ansatz gekommen, weil ich gedacht habe, es kann doch nicht sein, da ist so viel Gutes da, aber trotzdem macht es immer ping, ping, ping und fliegt wieder zurück und HR verliert sich in seltsamen Diskussionen über Identität und Rollenverständnis und Plätze an irgendeinem Tisch. Und das ist unser Antrieb jetzt zu sagen, lass mal alle unsere Erfahrungen zusammenpacken, selbst kritisch auch drauf schauen, was haben wir in der Vergangenheit vielleicht falsch empfohlen. Und mit den Rahmenbedingungen, die sich jetzt ja in den letzten zwei Jahren drastisch verändert haben, neu draufschauen und den Unternehmen helfen, da einen Weg zu finden. Freuen wir uns ja. Aber ich als allererstes freue ich mich, dass wir auch zusammengekommen sind. Auch das ist eine Neuerung, weil mein Ökosystem hat sich durch die Veränderung wieder zurück ins Unternehmertum auch wieder verändert. Und so sind wir uns begegnet. Finde es mega, was ihr macht. Und tatsächlich das eine oder andere auch mal drauf referenzieren, warum es dich und mich braucht, um die HR-Welt auf den Kopf zu stellen.
Ja, nee, absolut. Wir sind da auch mega froh drum. Armin, jetzt hast du gerade ein Thema genannt, Human Value Reframed. Kannst du das für uns so ein bisschen greifbarer machen, auch gerade so in Bezug, was genau haben wir in der Vergangenheit bei der Bewertung von Mensch in Unternehmen vielleicht auch falsch verstanden, ein bisschen einzusortieren?
Ich glaube, das geht um ein bewusstes Wahrnehmen. Ja, es gibt eine Methodologie, die schon vor einigen Jahren etabliert hat, die nennt sich People Dependency Index. Da geht es darum, wie hoch ist die Abhängigkeit des Geschäftsmodells von Menschen. Ja, also Beratung ist super easy, 10 von 10. Ja, das schlechte Berater, kein Umsatzpunkt. Ja, das ist ein produzierendes Gewerbe, da ist es dann vielleicht nur 5 oder 6 von 10. Weil du über größere Maschinen oder mehr Automatisierung und Ähnliches skalieren kannst. Aber es ist nie, egal welche Organisation du anschaust, gibt es nie eine Organisation, die 0 von 10 hat. Auch immer irgendwo den Faktor Mensch, der entweder die Innovation, die Kreativität, die Empathie, auch ein Stück, ich nenne es auch eher und gerne Energie reinbringt, ja, damit die Themen nachher zusammenlaufen. Und wird uns nie eine Maschine abnehmen können. Ja. Das waren vielleicht zum Vorgriff auf die Fragen, die sicherlich auch rund um KI im Raum stehen. Ja. Und mit dem Selbstverständnis und auch der Erkenntnis auf eine Organisation zu schauen, da ist immer ein Werthebel da. Aber die Frage ist, ist er A, sichtbar genug? Und damit verbunden die Frage, ist er überhaupt bewusst gesteuert? Ja? Und somit den Link zurück zu dem Unternehmen ist klar, dass wir diesen Human Lever haben und der wirkt wie folgt auf die Wertschöpfungskette. Ich glaube, da ist in der Vergangenheit ganz viel passiert, was dem entgegenwirkt. Und das kannst du jetzt in, sagen wir mal, Krisenzeit wieder sehen. Das Standardreaktionsmuster ist, wir setzen erstmal Leute vor die Tür. Ja? Schon die Ankündigung führt dazu, dass die Leute, die Optionen haben, gehen. Ja? Die keine haben, rausgedrängt werden müssen, also sprich mit Paketen geschickt, rausgeschickt werden. Und der verbleibende Rest wirklich entweder Hardcore-Anhänger sind oder der Durchschnitt. So. Und das wird sich rechnen am Ende des Tages. Jetzt hast du gefragt nach Human Value Inferred. Wir glauben, dass da schon mal ein Fehler im System in der Wahrnehmung ist. Jetzt hat HR der Vergangenheit sich nicht mit Ruhm bekleckert, wenn es um das Thema evidenzbasierter Beitrag geht. Ne? Also das Thema, ich weiß gar nicht, wie lange, HR Analytics, ja, wie lange dieses Thema schon durch die Räume geistert, also bestimmt 12 Jahre. Ich habe noch fast kein gutes oder echtes Analytics gesehen, sondern immer nur Reporting. Ja. Aber diese Dateninterpretation, was mache ich jetzt damit, wie setze ich das in Kontext von echtem Business Value, das findet nur ganz, 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 ganz selten statt. Und da reinzugehen und sagen, es ist doch eigentlich alles da, deswegen ist es auch nicht radically transformed oder sonst irgendwas, sondern reframed. Also wirklich, wir müssen da mal anders drauf. Also wir, als wenn du so einen changierenden Lack beim Auto hast und sagst, lila ist aber kacke. Und dann drehst du zur Seite und sagst, wow, das ist aber ein schönes Silber. Ja? Und so war unsere Wahrnehmung von daher offen zu lassen. Das kann nicht sein. Also die machen doch nicht seit 60 Jahren alles falsch. Ja. Aber die Art und Weise, wie es zum Business verbunden ist, wie die Wahrnehmung ist, und das ist übrigens ein Job, der auf beiden Seiten ansetzt, mehr auf der Business-Seite, dieser sehr einfache Blick drauf, von wegen HR als eine Service-Funktion, das füttert ja diesen Gedanken erst, ja, zu sagen, von denen erwarte ich gar nicht mehr, dabei ist mehr da.
Ja, absolut. Jetzt hast du ja vorhin auch schon mal gesagt, du sprichst davon, HR ist so ein Operating System, was ich wirklich sehr schön finde, so Bilder zu gestalten. Wenn du jetzt mal in die meisten HR-Abteilungen reinguckst, und ja, klar, es gibt immer irgendwie Ausnahmen, aber so aus deiner Erfahrung raus, so die meisten HR-Abteilungen, wenn wir jetzt mal so das klassische Operating System, was wahrscheinlich in den meisten Unternehmen irgendwie drin ist, ist Windows von Microsoft. Was würdest du denn sagen, welche Version von Windows ist in den meisten HR-Abteilungen jetzt gerade drin, wenn du die beiden Bilder so vergleichen würdest?
Also es variiert von 95 bis Windows 7. 10 schafft leider fast keiner aktuell, wenn wir da ganz ehrlich sind. Also das ist... Es geht ja schon los mit, wir sind nur auf Windows. Ja? Also jetzt können wir Windows ins Äquivalent setzen zu, das ist das Dave-Ulrich-Model irgendeiner Form. Ich habe gestern ein langes Interview geführt zu dem Thema Shared Services und GBS, weil ich gesagt habe, wie kommen wir denn in der heutigen Zeit drauf, dass einfach repetitive Tätigkeiten günstiger oder in höherer Qualität irgendwie gemacht werden können, wo wir weniger für zahlen. Also wenn es einfach und repetitiv und erwartbar ist, dann kann ich es simplifizieren und automatisieren. Dann muss es niemandem mehr geben, eben hast du nicht gesehen. Ja? Und so ähnlich ist es jetzt ein bisschen auch hier mit den Agile Operating Model, ne? Also diese Dauergläubigkeit in Dave Ulrich und wir haben da einen Agile Business Partner und wir haben da irgendwie konsolidiert Service und Transaktionales und irgendwie so ein bisschen was Strategisches und COEs, das hat sich einfach totgelaufen. Ne? Das insofern kann ich verstehen, wenn da darüber diskutiert wird, wie das Rollenverständnis sein soll, aber da gibt es keine Pauschalantwort drauf. Also meine Erfahrung ist eher, jedes Unternehmen hat eine andere Art oder eine ähnliche Art und Weise, Wertschöpfung zu erzielen. Und der humane Beitrag, der People-Beitrag ist unterschiedlich. Dann kann ich nicht hingehen und sagen, ich betreue sie aber trotzdem alle gleich. Ja? Was ich gleich machen kann, ist die Logik rund um Payroll, Zeitwirtschaft und so weiter, alles, was das Gesetz mir gibt, ist ein Rahmen, den ich eh nicht verändere. Ja? Dann soll ich den aber auch so einfach gestalten, dass er mir keine extra Arbeit macht. Alle anderen Funktionen sage ich, wenn du jetzt ein Business hast, das sind sowas wie ein service-orientiertes Unternehmen, wo du sagst, du hast eine hohe B2C-Dichte, ja, die Leute müssten mit Menschen arbeiten, nehmen wir so ein Luxuskaufhaus oder sowas, ja, Menschen auf der Fläche, wo das einfach das Gesicht der Firma, ja, aggregiert sich in den Schuhverkäufer, der entweder nett oder nicht nett zu dir ist. Das hat einen direkten Impact auf die Wertschöpfung. Jetzt soll ich so einen Schuhverkäufer oder einen Abteilungsleiter in einem Luxuskaufhaus irgendwie gleich behandeln, als auch von der HR-Perspektive, wie den Maschinenbauingenieur. Ja? Den Maschinenbediener in der Werkstatt. Das ist für mich schon einfach nicht logisch. Ja? Also muss ich schauen, wie muss ein Operating System gebaut sein entlang der Wertschöpfung, und zwar von Forschung und Entwicklung bis hinten Verkauf und After Sales. Ja. Wo passiert Wertschöpfung? Wie ist der People Impact beziehungsweise die People Rolle da drin? Und wie muss ich als HR das sauber unterstützen?
Jetzt ist ja so ein bisschen rausgekommen, dass HR noch nicht so als echter Business Partner auf Augenhöhe mit anderen Fachbereichen, egal ob es Finance, Logistik, Produktion, je nachdem, wo das Thema da reinkommt. Was glaubst du, was fehlt HR so in dieser, ich nenne es jetzt mal DNA, um so diesen Business-Fokus zu haben? Weil wenn ich jetzt so im klassischen Sales gucke, da wird ja rein auf Daten und Fakten entschieden und gearbeitet. Da ist am Ende des Tages auch in wirklich krassen Sales-Sachen auch völlig egal, was ist der Faktor Mensch irgendwo dahinter. Mhm. Was glaubst du, was fehlt uns so in HR, in dieser DNA, dass genau dieser Gap entsteht?
Es ist genau diese Evidenzbasiertheit, es ist genau die Quantifizierung. Und die Quantifizierung ist aber nicht, indem ich sage, wir haben 35 gute 360-Grad-Feedbacks durchgeführt. Weil wenn die nichts mit Business zu tun haben, ist es einfach nur ein Schönheitswettbewerb gewesen. Ja? Ich muss bei jeder meiner Leistungen, die ich im HR-Portfolio habe, einen Link in Richtung wertstiftende Tätigkeiten fürs Unternehmen haben. Ja? Wenn sie nicht in Richtung Governance und Compliance geht, klar. Also eine Payroll, können wir uns immer darüber streiten, ob die überhaupt irgendeinen Wertbeitrag hat. Meistens nicht. Und schon gar nicht, wenn sie schlecht gemacht ist. Aber wenn jetzt sage ich 360-Grad-Feedback im Vertrieb, wen frage ich denn da? Ja, wenn ich die Kollegen frage, das ist auch ein guter Vertrieb, aber verkauft halt nichts. Also ich habe nicht die Verbindung geschaffen zwischen, der wird super wahrgenommen, aber das Ergebnis stimmt nicht. Ne? Da geht es halt schon los. Und die Leute, die in dem Boardroom sitzen, die sprechen halt nicht HR, sondern die sprechen Business. Und wenn ich nicht sagen kann, wir haben, ja, wir haben letztens auf die Mitarbeiter geschaut, oder bevor wir die Maßnahme eingeführt haben, waren unsere Sales-Zahlen hier. Dann haben wir 360-Grad-Feedback gemacht, wir haben eine Intervention gemacht, Sales-Training, übliches Sagen, kommunizieren, besser fahren, sonst irgendwas, und haben eine 12-prozentige Umsatzsteigerung. Dann habe ich einen evidenzbasierten Impuls gehabt. Ja? Das ist, und ne, es geht jetzt nicht nur um Countdowns im Sinne von wegen, wie viele Nachfolger habe ich in der Pipeline für eine Stelle, aber nicht mal das. Ja? Also kann man sagen, ist vollständig vorhanden. Also dieses, was interessiert das Business, und zu verstehen, wie ist der Hebel von People auf die Wertschöpfung. Das ist, muss man sich wie ein Mantra eigentlich morgens, wenn man aufwacht, immer schon vorsprechen und sagen, okay, wie stelle ich jetzt hier die Verbindung her? Was Finance ist, also jetzt mal die anderen, du hast die anderen Funktionen angesprochen, sonst ist mal ehrlich, welchen Wert der Frage Finance. Also außer kreatives Controlling vielleicht und eine halbwegs saubere Budgetierung, wobei ich meine, wir wissen alle, ein Budget zu stellen, das ist ein Aggregationsprozess, meistens bottom-up, mit einem Top-Down-Kampf drüber geschert und so weiter. Aber das stellt keiner in Frage. Nur weil sie halt an den Zahlen sitzen, die sagen halt 1 oder 0. Ja, das ist die Zahl. Und bei HR ist auch, oh, ich weiß nicht mehr, fühlt sich aber komisch an und muss noch mal reinfühlen und sowas. Ja, das ist alles wichtig, wenn man sich dann um die Menschen mit Puls und Herzschlag kümmert. Aber bitte erzählt dem CEO nicht irgendwas von dem, wir fühlen uns da mal rein und wir müssen da mal Stimmung und müssen jetzt was in der Kultur machen. Eine Kultur, die kannst du nur begleiten. Ja, du kannst der Impulse setzen, positiv wie negativ. Ja, kannst dir ein Stück weit versuchen zu beeinflussen, aber das ist wie ein Bachlauf, den du versuchst zu verändern. Ja, das Wasser schiebt von hinten nach, kannst du ein Stöckchen reinlegen, aber wenn der an der falschen Stelle liegt, dann läuft das Wasser einfach drüber.
Glaubst du, dass wir zu weich sind? Also wenn ich jetzt mal so andere Branchen und hatten ja neulich auch jemand aus dem Profifußball da, die gehen ja mit einer ganz anderen Radikalität dort ran, im Sinne von, hey, wenn das nicht performt, dann weg und wenn dann wieder den Besten nachholen. Was glaubst du, würde denn rauskommen, wenn solche mit so einem Mindset mal in so HR-Abteilungen kommen würden?
Es schadet uns auf jeden Fall nicht. Ne? Es gibt ein paar Analogien, die man aus dem Sport holen kann, gerade aus manchen Sport und Fußball, die einfach eine gewisse Tragweite und Weitsicht haben. Ne? Also jede Fußballmannschaft, ja, wird pro Jahr 20% ihrer Mannschaft austauschen. Mindestens. Also wissen, sie brauchen Impulse für ein neues Spiel, sie brauchen mal ein bisschen frisches Blut, müssen strategisch neue Optionen dazu gewinnen, weil sonst, ne, wenn also die Gegner analysieren den Gegner und wenn es immer die gleichen sind, kannst du die einfach ausspielen. Ne? Beim ersten hast du geübt, beim zweiten hast du gewonnen. Ist gut. Ja? Das sind so Sachen, da kann man schon sagen, Mensch, das sind Elemente, die wahrscheinlich für so eine Workforce auch Sinn machen. Ne? Wenn man aufs Trainerprinzip, ja, nicht jeder Trainer muss der beste Fußballer sein. Ja, wenn du jetzt eine Analogie nimmst drüber aufs Thema Leadership, ja, jetzt haben wir halt immer noch leider die Historie als Rucksack auf uns hängen, dass meistens die Leute, die gut gemanagt haben, zu Führungskräften werden, was halt ein signifikanter Unterschied ist. Aber anzuerkennen, dass man Leute in Führungspositionen als die gute Führungspersönlichkeiten sind, die müssen nicht zwangsläufig gute Manager sein. Ja. Wir müssen nicht über ihre Fachlichkeit involviert sein, sondern müssen einfach Leute begeistern, anzünden, anfeuern können. Das sind so Sachen, wo man sagen kann, da würde ich gerne mal von der HR-Seite auch drauf leuchten. Ja? Aber wir sind da einfach gefangen in unserem, wir machen ein Performance-Potenzial. Prozess Performance ist eine Ableitung der erreichten Ziele. Das sind Business-Ziele. Ja, wichtig, klar. Aber ist es deswegen die beste Führungskraft? Weiß nicht. Ja? Und vielleicht ist Führen auch nicht immer das richtige Modell. Vielleicht ist dann eben, wenn man sagen, es ist der absolute Sales-Guru, dann ist es vielleicht jemand, der ein interner Coach ist oder Mentor ist oder sonst irgendwas. Also da sind wir dann teilweise in so einem Methodenkoffer auch zu eng, weil wir dann wieder an, ich kenne nur den einen Prozess bleiben, statt zu sagen, okay, was können wir denn auch aus der Wirtschaft oder aus dem Sport für Analogie nutzen? Also insgesamt diese geistige Flexibilität, die Offenheit für Neues und mein, ja, wir arbeiten mit Menschen, das ist am unberechenbarsten. Ja. Aber was immer, solange wir nicht wieder in planwirtschaftliche Prozesse wechseln, signifikant wichtig ist die Frage nach, ist das, was wir hier machen und als Impulse setzen, wirtschaftlich erfolgreich, ja oder nein? Wenn wir jetzt von Unternehmen sprechen, NGOs noch ein klein bisschen anders, aber auch die verfolgen einen gemeinsamen Zweck und Ziel. Ne? Und wenn die ihre Ziele nicht erreichen können durch ein gemeinsames Performance zutun, ist dem auch nicht zuträglich.
Glaubst du, dass HR auch für junge Leute auch irgendwo attraktiv ist? Weil habe ich neulich bei LinkedIn gesehen, das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, dass es hieß, hey, HR war noch nie das Sprungbrett für High Potentials. die gesagt haben, hey, ich gehe jetzt bewusst in HR, um dort nochmal meine Skills weiterzubringen, um dann eben den nächsten Schritt irgendwohin zu wahren, sondern hey, es wurde dort betitelt als Abstellgleis, das fand ich jetzt ein bisschen drüber, aber wie stehst du zu dem Thema?
Also, das eine geht ja mit dem anderen einher, was wir vorhin gesagt haben. HR ist im Augenblick nicht die Funktion, die Business hebelt. Ja? Also nicht bewusst Business hebelt. Obwohl man an den verlässlichsten und unverzichtbarsten Hebel sitzt. Ja? Also no people, no business. Das bleibt halt so. Deswegen, was vorhin gesprochen von HR als Supportfunktion. Für mich ist HR eine integrale Businessfunktion. Es geht nicht um mit am Tisch sitzen. HR sitzt am Tisch, ob sie es wollen oder nicht. Die Frage ist, welches Gespräch führe ich dort? Ja? Ohne People geht das nicht. Ja? Aber das ist wie, wenn du da sitzt am Tisch und dann nichts sagst. Ja? Stehst nicht für die Leute ein. Und dann komme ich jetzt wieder zu meinem Konzept zurück von People Dependency. Wenn du einen Bereich hast, wo du sagst, der Erfolg hängt so stark von Menschen ab. Ja? Geh mal auch in das Investment Banking oder Private Equity und so weiter rein. Ja? Das Gespür der Menschen für, das ist ein guter Deal. Die Informationen zu beschaffen, mit Daten zu arbeiten. Am Ende ist es die Aggregation, ist der Mensch, der sagt, das wird ein super Deal. Ja? Sich dessen bewusst zu machen, sagen, ich bin da, um die Leute von good to great zu bringen. Ja? Ich bin dafür da, dass die Leute hier einen Einsatz möglichkeit haben, dass die alles von sich geben. Man wieder so viele, es gibt so viele Engagement-Surveys, es gibt so viele Umfragen, Gallup und so weiter, die in Richtung geht, von wegen, wie engagiert die Leute zur Arbeit. Ja? Siehst du, da kommt immer raus, dass mal roundabout 50-60% der Workforce irgendwo vor sich hin wabern. Und wenn wir ehrlich sind, in unserem Angestelltenverhältnis ist uns das auch schon so gegangen. Ja? Aber wenn du dir jetzt so wirklich zurückerinnerst an ehemalige Angestelltenzeiten, dann sagst du, okay, welche Impulse hat der HR gesetzt, um das zu ändern? Dann wird es schon mal ganz dünn, ja, und welche Impulse hat meine Führungskraft gesetzt, um das zu ändern, da fallen mal ein, zweimal auf Dinge ein. Wenn ich jetzt sage, ich verknüpfe die Punkte logisch und sage, HR ist dazu da, Führungskräfte zu geilen Führungskräften zu machen, damit die Leute anzünden und sagen, geil, ich habe Bock drauf, ich komme jetzt, ich mache das, ich gehe die extra Meile. Und extra Meile heißt nicht immer Überstunden, sondern von den 40% meines Potenzials, was ich gerade in der Arbeitszeit zur Verfügung stelle, mache ich vielleicht 60-70% draus. Ich habe da eine ganz spannende Hypothese zu dem Thema Back to Office. Ne? Also da werden ja alle zerrissen gerade. Es war ja auch wieder die Frage, als der Boss-CHRO gehen musste, nach dem Motto, weil der sich dagegen gewehrt hat. Ja? Ich gucke da ganz anders drauf, auch mit Daimler, als der Colenius gesagt hat, sie sollen erstmal zurück ins Büro kommen. Die Organisation war in einer Lethargie, in einer Schockstarre gefangen von Scheiße, was passiert da draus. Und aber was fehlte, war sozusagen dieser gemeinsame Nukleus, aus dem man sich wieder Energie ziehen kann. Ja, der kommt einfach über Teams nicht an. Müssen wir einfach mal ehrlich sein. Und der Impuls, den Colenius bei Daimler gesetzt hat, war ganz einfach. Er hat gesagt, ich muss jetzt irgendwie mal gucken, dass die alle aus dieser Lethargie rauskommen. Ich setze mal eine Shockwave durch die ganze Organisation. Ja, sag mal, jetzt kommen wir alle wieder zurück, bei uns geht's richtig scheiße. Wir brauchen jetzt einen Daimler-Huddle. Wir müssen uns alle wieder irgendwie dazu motivieren, Gas zu geben. Und dafür kommen jetzt erstmal alle zusammen. Weißt du, das franzt an allen Enden wieder hinten aus, Sondervereinbarung, Ausnahmen, bla bla. Das passiert ganz von selbst. Ja. Aber erstmal sozusagen auf den Knopf zu drücken und sagen, jetzt gibt es hier die erste Shockwave. Ja. Das war für die Organisation unheimlich wichtiger Impuls, wenn du mich heute fragst. Und bei Boss ist das nicht anders. Ja. Ich meine, jetzt ist deine Glieder sehr erfolgsverwöhnt. Ja, ich habe den kennengelernt, als ich ein Projekt bei PVH gemacht habe. Der ist in der Lage, Menschen wirklich zu ergreifen, anzuzünden und zu Höchstleistung zu motivieren. Ja, der hat da Tommy Hilfiger und Calvin Klein damals wirklich aus dem St. Nimmerlein Star allein befreit. Und das gleiche gilt ja auch für Boss. Ja, die waren ja kurz vorm Abnippeln. Das kann er aber nur, wenn die Leute greifbar sind. Hat er verstanden? Hat aber sein CHRO nicht verstanden. Er hat gesagt, ich bin hier, habe eine Rolle, ich bin der CEO, ich renne nach vorne, ich bin der brennen muss für alle gerade, weil die suchen Orientierung, trotz schlechter Business-Zahlen. Und dann kannst du nicht sagen, jetzt müsst ihr aber über Teams machen. Dann musst du sagen, ich hole die Leute mal hin. Ich setze mal ein Signal, sagen, hey, jetzt wieder alle, ich bin auch jeden Tag hier, by the way. Ja. all hands on deck und Gas geben, ja, Impulse setzen. Jetzt kann man sich überlegen, ist das immer ein Job, den ein CEO machen muss? Oder ist das ein Job, den ich versuche, in meine HR-Service-Portfolio einzuflechten? A, die Sensorik zu haben, wann geht die Dinge in den Süden? Ja? Und B, ein Instrumentarium zu haben, dass das auch tatsächlich, mit dem ich tatsächlich arbeiten kann in so einer Stelle. Ja? Also antizipieren, nicht reagieren. Das ist der dritte große Punkt. Das geht dann Richtung Shared Services. HR ist heute in einem reaktiven Mindset unterwegs. Immer. Warten, bis das Business was verlangt. Warten, bis was passiert ist. Warten auf eine Stellenanforderung. Warten auf, hast du nicht gesehen. Der Employee Lifecycle ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend und das Business ist normalerweise nicht so stark wechselnd, dass ich nicht darauf einstellen könnte. Wenn HR wirklich mal nach vorne will, dann muss es antizipieren. Verstehen, wann was passiert. Den Lifecycle und den Business Lifecycle lesen. Wenn ich weiß, wir wollen in einer bestimmten Region wachsen, wir brauchen dafür bestimmte Profile, ja, bestimmte Senior-Profile, sonst irgendwas. Ja. Ich weiß aber aus meinen Daten, dass wir die gar nicht haben und auch nicht so schnell haben werden. Ich weiß aus meinen Daten, dass das Rekrutieren und Onboarden solcher Profile 9 Monate dauert. Dann muss ich 1,5 Jahre vorher beim CEO stehen und sagen, lieber Freund, verstanden, wir wollen dahin, aber dann fangen wir jetzt an, weil sonst wird es einfach nicht fliegen. Ja? Und unsere interne Pipeline sieht aus wie folgt. Wir könnten die 3 Leute aus dem Talentprogramm da draufsetzen. Wir könnten mit den 6 Leuten schon mal starten. Wir brauchen aber mindestens so und so viele Leute lokal und so weiter und so weiter. Da ist überhaupt nichts da. Wir warten dann, bis in ein Bordpapier runterkommt und man sagt, wir hätten jetzt gerne in der Region 3 Senior Director Sales so und so am besten nächsten Monat. Wie soll das gut werden? In keiner Welt, die ich kenne.
Ja, nee, unterschreibe ich sofort. Auch ein super cooles Schlusswort, Armin, das einfach mitzunehmen. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute für uns die Zeit genommen hast. Vielen Dank an alle, die heute zugehört haben. Wenn ihr Fragen habt über die bekannten Kanäle, schreibt sie uns gerne. Wir reichen das natürlich an Armin weiter. Und in diesem Sinne, danke dir nochmal, Armin, und ich wünsche allen eine gute Restwoche.
Danke dir auch. Mach's gut.